SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen zu unserer Runde heute im Theater Ticino Zwedischwil am Zürichsee. Ich habe zwei feinsinnige und humorvolle Gäste. Beide engagieren sich gern für andere Menschen und haben auch schon schwierige Situationen müssen prestieren im Leben. Regina Acklin ist ausgebildete Zeichnungs- und Werklehrerin und arbeitet im Vorstand von einem Altersheim. Ernst Hörler ist reformierter Pfarrer. Ganz herzlich willkommen. Schön, sind ihr da. Ja, Ernst Hörler, was ist eigentlich jetzt heute Morgen in der Kirche noch los, wenn Sie da sind? Es ist 10 Uhr.
In der Kirche ist heute ausnahmsweise der Gottesdienst erst um 10:30 Uhr. Es ist Palmsonntag. Es ist ein Familiengottesdienst und es hat zwei Esel, die da mit von der Partie sind.
Also zwei richtige Esel?
Zwei richtige Esel, ja. Also nicht Pfarrer, sondern eher richtige Esel.
Es ist aber so, dass glaub, die ein oder anderen Leute von der Kirche jetzt auch da sind. Also man könnte vielleicht auch da ein bisschen, also eine Art Gottesdienst machen.
Ja, also ich habe das Gefühl, persönlich ist immer ein bisschen ein Gottesdienst am Sonntagmorgen. Es ist nicht von ungefähr, dass die Sendung am Sonntagmorgen so erfolgreich ist, wo ja häufig auch so besinnliche Momente sind, wo weit über den Tag aus eine Bedeutung haben. Und ich denke, das ist, ja, es ist fast eine Konkurrenz vielleicht. Oder eine Ergänzung, sagen wir eine Ergänzung.
Wie ist das eigentlich? Sie sind sich ja gewöhnt, vor vielen Menschen zu reden, jetzt so wie heute. Aber wenn Sie jetzt eine Predigt halten, haben Sie da noch einen Spick, wo Sie gleich manchmal noch so ein paar Sachen aufschreiben?
Ich habe nicht nur einen Spick, ich habe die ganze Predigt vor mir. Und versuche dann von dem möglichst spontan oder noch, soll ich sagen, das ein bisschen auszuweiten. Aber ich, für mich ist es wichtig, wirklich diese Sätze gut zu haben und ganz zu haben. Mir ist auch die Sprache wichtig. Da kann ich nicht einfach spontan irgendetwas sagen.
Regina Acklin, Sie haben ja auch teilweise öffentliche Auftritte im Altersheim. Und dort ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig für Sie, manchmal mitzunehmen. Vielleicht wäre das mit einem Spick auch mal eine Lösung.
Das ist ein guter Tipp. Also ich nehme mir das zu Herzen natürlich. Ja, es ist so, dass ich natürlich in ein anderes Umfeld gewöhnt bin. Also in der Familie sowieso, da muss ich eigentlich sowieso nur improvisieren, da kann ich gar nichts vorbereiten. Und im Schulzimmer bin ich mich natürlich gewöhnt gewesen, dass ich immer wieder mit den gleichen Personen konfrontiert gewesen bin, wo ich mir immer sehr Mühe gehabt, um auch vom ersten Tag an die Namen lernen und wissen, mit wem das ich zu tun habe, weil ich finde, Namen ist das ist etwas sehr Wichtiges. Und ja, das kann ich natürlich dann in einem grösseren Rahmen nicht. Das ist etwas, wo mir dann auch gewisse Mühe macht. Und ja, ich habe es tatsächlich Jahr für Jahr fertig gebracht bis jetzt. Es sind jetzt 4 Jahre, wo ich da in dem Wohnzentrum fuhr, also in dem Altersheim, wie es früher geheiss, tätig bin, dass ich einfach jede Weihnacht wirklich Musik mit dem falschen Namen begrüßt habe. Ich bin voran immer noch ins Büro reingelaufen und gesagt, wie heissen die Frauen von der Musik? Haben beide noch gleich geheissen? Und ich bin ins Büro rein und habe das noch extra gefragt. Und wenn ich dort vorne dran gestanden bin, dann habe ich es prompt wieder vergessen. Also das war einfach so ein Hänger gewesen. Und ich habe mir das natürlich schon auf dem Zettel aufgeschrieben, aber irgendwo hat man dann auch das Gefühl, mal, ich vertraue mir, ich weiss das dann schon. Ja, und dort bin ich einfach bis jetzt hängen geblieben. Aber ich habe jetzt ja wieder eine Chance dieses Jahr und ich hoffe, der wird auch bleibt.
Ich habe immer gemeint, dass alle Leute, die an einem See leben oder die an einem See aufgewachsen sind, auch wahnsinnig gerne schwimmen. Und nein. Bei der Vorbereitung von dieser Sendung habe ich gemerkt, gar nicht. Nein, Ernst Hörler, was ist da los?
Ja, was ist los? Ich habe es einfach nicht so gern. Ich tue mich natürlich waschen und nehme morgen, oder? Ist ja
das, klar. Das hoffen wir. Das haben wir nicht angenommen.
Und nehme jemand auch gerne ein Bad. Aber so viel Wasser um mich herum, das ist einfach nicht meins. Ich habe das Gefühl, da weiss man nicht, was da auch noch drin ist. Und da hat es Fische, die einen pieksen und irgendwelche Algen, die um die Beine herumstreichen. Also ja, wenn ich ans Meer gehe, mache ich jetzt heute nicht mehr so häufig, aber dann bin ich vielleicht alle 2 Tage mal in dem Wasser gewesen. gehe dann schon mal und denke, ja, ich bin ja immerhin am Meer. Aber jetzt bin ich da 15 Jahre zu Wedisch, weil ich bin, glaube ich, einmal in diesem See drin war.
Unglaublich.
Aber ich bin noch häufig auf dem See. Das finde ich wunderbar. Und ich finde es am See sehr schön, weil auf dem See kann man nicht bauen. Man kann keine Strassen bauen, keine Häuser bauen. Es ist einfach Ruhe. Oder? Das geniesse ich wahnsinnig.
Regina Acklin geht aber, glaube ich, sehr gerne schwimmen.
Genau. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, eigentlich habe ich immer probiert, Strategien zu finden, um genau dem auszuweichen. Also es gibt Varianten, entweder dort schwimmen, wo eben die Algen so weit unten sind, dass sie einem nicht erreichen, oder so schnell schwimmen, dass die Fische einem nicht nachkommen. Und das habe ich beides probiert. Also natürlich nur punktuell. Aber nein, ich finde das eh etwas Wunderbares. Und für mich ist das eigentlich jedes Mal, vor allem wenn man nach längerer Zeit heimkommt, also der erste Blick auf den See, das ist eigentlich so, jetzt komme ich heim. Und das ist ein schöner Moment. Und ich habe auch schon die Seetraversierung mitgemacht, die ja da stattfindet zwischen Wedenschwil und Männedorf. Und das ist also ein fantastisches Erlebnis. Am Morgen früh, vor allem wenn es gute Bedingungen sind, relativ ein warmer See und ein ruhiger See, das ist eine Meditation.
Der Spörler schaut noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht...
Nein, ich habe gedacht, das würde ich eigentlich schon auch gerne mal machen. Also ich bin ja nicht ganz... also ich kann ja auch schwimmen. Also als Herausforderung, das nimmst du mir mal mit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Selbstverständlich.
Ja, aber nur... Ja, also...
Aber ich glaube, dort fahren ja immer noch so Bötchen auch noch genau. mit, oder? Also ja, ja. Im schlimmsten Fall kann man ja, glaube ich, auch... Genau. Wieder Aussteigen aus dem See und einsteigen ins
Boot. Also das wäre ja etwas, wo ich dann stolz wäre auf mich.
Ja,
wenn ich jetzt
gut.
das machen.
Nein,
so
das machen wir gerade auch.
Überwindung, das ist ja
Vorzüge, das ist gut. Wir haben es alle gehört. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass ihr beide auch schon schwierige Situationen haben müssen prestieren im Leben. Es hat vor 9 Jahren einen rechten Aufruhr gegeben, hier im Dorf. Ernst Hörler hat als Pfarrer im Pfarrhaus gewohnt, verheiratet, und hat öffentlich bekannt gegeben, ich bin schwul. Das hat im Dorf, es hat in der Presse, hat das wirklich einen Wirbel gegeben. Ich habe die Leserbriefe noch mal angeschaut und da ist bei jemandem ist zum Beispiel gestanden, wir stehen kurz vor Sodom und Gomorra. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt jetzt im Rückblick. Das ist jetzt doch schon 9 Jahre her, als ich das gelesen habe. Aber es würde mich gleich interessieren, Ernst Hörl, wie ist es Ihnen dort gegangen? Also haben Sie gerechnet mit tätigen Reaktionen?
Ja, das hat einen riesigen Aufruhr gegeben. Und es ist ja klar, dass man damit rechnet. Also ich kann es auch verstehen, dass die Leute sich da ereifern und Zeug und Sachen. Es war schon schwierig gewesen, dann jeden Morgen während der Woche in der Zeitung Leserbrief zu sehen über von Leuten, die sich engagieren oder eben finden, ja, jetzt ist dann Sodom und Gomorra. Es hat mich beschäftigt, weil da sind Leute, die etwas sagen zu etwas, was eigentlich sehr etwas Urmenschliches ist, nämlich Sexualität. Und Sexualität geht es ja nicht nur um Fortpflanzung oder um Lust und Ekstase, sondern in der Sexualität ist auch die Lebensfähigkeit des Menschen. Und ich habe mir jetzt da im Hinblick, also im Vorbereiten auf diese Sendung, nochmal das genau überlegt. Und ich denke, das ist das, was mich dann auch ein bisschen traurig gemacht hat, dass man mir so quasi Berechtigung zu der Lebensfähigkeit abspricht. Und das andere war der Punkt, dass man natürlich kommt mit Bibelstellen und Zeug und Sachen. Und das hat mich traurig gemacht, weil ich denke, das sind Christen, die sich auf den Jesus berufen. Und der Jesus hat, weiss Gott, gesagt, das wichtigste Gebot ist das von der Liebe. Weil er nämlich schon gewusst hat, warum. Weil die Liebe, der Mensch durch die Liebe eigentlich erst richtig Mensch wird. Und da gibt es einen Haufen Gesetze, etwa 613, glaube ich, in der ganzen Bibel. Und das Oberste ist das von der Liebe. Und wenn dann Christen irgendwie das nehmen, also irgendwie andere nehmen und sagen, das ist jetzt das Wichtigste, dann denke ich, dann hast du wahrscheinlich den Jesus nicht verstanden. Und ich behaupte nicht von mir, dass ich den Jesus verstanden habe bis ins Letzte. Aber das ist richtig, was vorgegeben ist.
Sie haben es vorhin gesagt, eben, man schlägt Zeitung auf, da ist wieder irgendetwas drin. Man läuft auch durchs Dorf. Oder? Ich meine, Sie haben sich ja nicht können verstecken. Sie mussten auch arbeiten am Sonntag, Predigten halten. Ja. Wie war das?
Ja, das ist, da bin ich natürlich schon sehr angespannt gewesen, aber ich hatte ganz, ganz viele ganz schöne Reaktionen gehabt.
erstaunlicherweise auch von älteren Leuten. Im Rückblick muss ich sagen, das ist klar, wenn man viel Lebenserfahrung hat, dann weiss man, dass es nicht nur diese Kästchen gibt und diese Kästchen, sondern vielleicht auch noch etwas zwischendrin oder etwas anderes, ein Kästchen, das ich vielleicht gar noch nicht davon weiss. Aber auch zum Beispiel ältere Leute, wo, also eine Dame hat mir dann gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, beim Fernsehen, da sind auch alle so. Das wäre Epi nicht. Oder so.
Oder auch. Also SRF hat da durchaus auch eine Vorbildfunktion, könnte man sagen. Schön.
Oder auch jemand, der mir dann... Also irgendwann ist in der Zeitung gestanden, eben der Pfarrer Hörler sucht jetzt eine neue Wohnung, damit er dann irgendwo wohnen kann. Und dann irgendwann hat mir jemand angerufen und gesagt, ja, es ist gerade eine Wohnung bei mir frei geworden, wenn Sie wollen, können Sie sie haben. Also irgendwie eine grosse Unterstützung. Und das ist auch die Mehrheit der Reaktionen ist das gewesen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Und ich bin eigentlich sehr stolz auf die Schweiz und auch auf die... Also die Schweiz ist, glaube ich, eines der einzigen Länder, wo über das Partnerschaftsgesetz zum Beispiel abgestimmt hat, also die Leute, nicht nur das Parlament, sondern die Leute. Und ich bin auch stolz auf die reformierte Kirche, mit der Kirchenpflege damals auch ein Kränzchen winden, dass die zu mir gestanden sind und das mitgetragen haben. Das war auch nicht einfach für die Kirchenpflege nicht und für meine Mitarbeitenden.
Aber die haben ja gesagt, der Ernst Hörler bleibt da Pfarrer.
Ja, ja. Also gut, ich bin gewählt gewesen. Wenn ich mal kriminell ist, dann kann man nicht einen Pfarrer wegmachen oder wegtun. Aber immerhin, ich meine, wenn nur schon 4 von 11 Kirchenpflegern mir in Findschaft gegenüber würden stehen, dann müsste man sagen, ja, ich muss gehen. Das ist nicht die Mehrheit, die gilt, weil es geht um Vertrauen. Um Vertrauen, dass der das kann, unabhängig von dem, was er jetzt ist.
Ja. Wie haben Sie, Regina Acklin, das erlebt damals? Das ist natürlich, Sie sind zwar katholisch, aber ich meine, das hat man natürlich im ganzen Dorf ja mitbekommen.
Das ist ja so. Und ich habe ja damals den Ernst Hörler noch nicht persönlich kennt. Und ich habe auf eine Art da natürlich mitgelitten, auf verschiedenen Ebenen, weil ich es immer schwierig finde, wenn ein Mensch so exponiert wird und auch, ist klar gewesen, so verletzt wird. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass man die Kirchenpflege, die da so Unterstützung geboten hat, muss bewundern für das. Das ist nicht selbstverständlich. Aber für mich war es vor allem schön, zu sehen, dass das möglich ist, dass eben der Ernst Hörler weiterhin da am Werk bleiben kann und dass das möglich ist. In so einem, wir haben vorhin geredet vom Dorf, obwohl wir ja eigentlich eine Stadt sind, dass das eben geht. Und ich glaube, für mich war es vor allem, das ist eine weitere Qualität, warum ich sehr gerne hier in Wedenschwil zu Hause bin, dass es eben möglich ist, so etwas hier zu integrieren, so eine Geschichte auf eine gute Art und Weise können zu lösen.
Ja, ich denke, das macht ja die Gemeinschaft stark, wenn sie vielfältig ist, wenn vieles drin Platz hat und nicht die einen nicht ziehen dürfen oder ausgeschlossen sind. Das macht die Gesellschaft stark, es macht auch eine Kirche stark. Und vielfältig. Und das ist eine vielfältige Welt. Ich wundere mich einmal, dass Menschen die Vielfalt eher kaputt machen als pflegen.
Wie ist das für Sie jetzt zum Beispiel Konfirmandenunterricht? Das war ja auch noch etwas, wo darüber diskutiert wurde. Ja, aber der Ernst Hörler, der hat ja da auch Kontakt mit jungen Leuten. Wie gehen Sie mit dem um?
Ja, ich sage am Anfang, also man weiß es ja auch in der Stadt, oder ich sage es am Anfang auch, und das ist irgendwie kein Problem für keinen. Und ich wundere mich und ich denke, da kommt eine neue Generation an von jungen Leuten, die das irgendwie selbstverständlich nehmen. Gut, ich meine, die Reformierten, das ist nicht nur der, also ich habe ja nur reformierte Konfirmandinnen und Konfirmanden, das ist nicht der Durchschnitt von der Bevölkerung, es sind ja meistens auch nur Schweizer, Schweizerinnen. Aber immerhin... ich finde die grossartig. Finde die wirklich grossartig.
Regina Acklin, wenn man von schwierigen Situationen redet, ist bei Ihnen bei der 4. Geburt, da ist es eigentlich um Leben und Tod gegangen, kann man sagen. Was ist denn genau passiert?
Ja, das ist so. Und zwar, die ersten 2 Schwangerschaften sind mehr oder weniger so vorbeigegangen, wie man sich wünscht. Und mit der Schwangerschaft dann von dem 4. Kind, da hat es plötzlich geheißen, ich müsse liegen. Also die Diagnose war damals Plazenta Previa. Und ich kann mich so liegen und organisieren, dass natürlich trotzdem der Familienalltag weiterläuft. Also im Prinzip wäre meine Meinung, ich müsste ins Spital liegen. Und ich habe mir natürlich dann gewünscht, dass ich nicht kann, über 20 Wochen, die noch vorne dran waren, eigentlich im Spital abwesend sein von meiner Familie, dass ich das Liegen könnte in die Heim verbringen. Und bin dann die Heim in der Mitte auf dem Sofa gelegen und habe von dort aus organisiert, was zu organisieren geht. Und da sind dann so verschiedene Leute natürlich eingespannt worden. Also jemand musste organisieren, natürlich, dass für die Kinder geschaut ist. Was dort alles hat müssen gemacht sein. Die sind noch klein damals, also 5-jährig und 6-jährig, also Zwilling 5-jährig. Und ja, und dann hat natürlich jemand müssen schauen, dass ein bisschen aufgeräumt ist. Man musste putzen, man musste glätten, man musste einkaufen, man musste, also es sind am Schluss etwa 4 Personen gewesen, die da jeweils Teile übernommen haben. Und das war ziemlich eine strapaziöse Zeit gewesen. Auch natürlich im gedanklichen Sinn. Man hat dann zwischen ihnen auch die Frage gestellt, ja, soll man überhaupt da liegen oder soll man halt aufstehen und das riskieren, dass allenfalls halt dann das Kind nicht wird leben. Für mich war klar gewesen, vom ersten Moment an, dass ich wird liegen, aber es hat natürlich auch die Haltung gegeben, was, so lange liegen, das ist ja unglaublich. Und ich habe immer gefunden, ja, in Bezug auf ein ganzes Leben, so 20 Wochen, das ist ja nichts. Und ja, ich hatte eigentlich dort auch Zeit gehabt, dann einmal, die Zeit, die ich sonst nicht so hatte. Ich bin dann so wie eine Insel geworden und die Kinder sind dann abwechslungsweise da bei mir gelandet und ich konnte Bücher erzählen und erklären, was jetzt da passiert mit dem Baby, das da entsteht. Und also von dem her eigentlich positiv alles in allem. Und das Dramatische war dann eigentlich bei der Geburt, das ist sehr schnell losgegangen. Es hat per Zufall wollen, dass sie im Spital nicht vorbereitet waren. Da waren keine Dokumente herum. Und die Leute nicht informiert, was da bei mir die Situation ist. Und das Kind war peng auf der Welt. Also, ich sehe meinen Mann noch dort stehen, mit dem Kind auf dem Arm. Und die Plazenta ist natürlich nicht gekommen, weil die unterdessen durch die Blutung, die ich hatte, verwachsen war mit der Gebärmutterwand. Und die ist dann verrissen. Und das geht sehr, sehr schnell. Also da verliert man in der kürzesten Zeit ganz viel Blut. Und ich bin auch sofort eigentlich in Ohnmacht gefallen. Und ich denke, ich bin jetzt so in meinem zweiten geschenkten Leben unterwegs. Der Zufall hat zu wählen, dass das präzise um die Zeit war, wo mein Arzt anfangen musste zu arbeiten. Also wenn das eine andere Zeit gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich nicht gelangen, zum notfallmässig noch jemanden können, in das Spital bringen oder vor Ort bringen. Und er hätte das sofort können operieren und sonst wäre mein Mann sicher in dieser Situation ein Witwer gewesen mit 4 kleinen Kindern. Und das ist etwas, wo ich natürlich zu verdanken habe, der medizinischen Technologie, die zur Verfügung steht, plus meinem sehr erfahrenen Arzt, der die Situation wirklich für mich können, auf eine gute Art und Weise zusammenbringen und am Schluss für die ganze Familie natürlich auf eine gute Art und Weise zusammenbringen.
Und ein Riesenglück, oder? Eigentlich, dass er zu dem Moment eigentlich in das Spital kam, wo er ja gar nicht hätte müssen.
Genau. Es waren wirklich einfach eine Serie von Zufällen gewesen. Schlechte Zufälle, aber zum guten Glück mehr gute Zufälle. Und so ist das in die richtige Richtung dann gegangen.
Ich würde gerne mit Ihnen beiden noch ein bisschen zurückschauen auf Ihre Anfänge, wo Sie aufgewachsen sind. Ernst Höller, Sie sind zu Langnau am Albis aufgewachsen. Das erklärt vielleicht ein bisschen die Abneigung gegen den See, oder? Ich weiss nicht.
Also ich bin natürlich sehr gerne zu Wädischwil, eben gerade weil es nicht in einem Tal hinten ist. Und die Weite hat, ja.
Eben schon.
Ja.
Aber Ihre Wurzeln sind in Langnau. Sie sind mit 2 leiblichen Geschwistern und einer Pflegeschwester aus Tibet aufgewachsen. Ihre Eltern waren auch bekannte Leute im Dorf. Mhm. Ihre Mutter war Logopädin und ihr Vater war Säcklehrer. Und sie sind ein Zeitchen sogar bei ihrem Vater in die Schule.
Genau.
Wie war das?
Das haben die Leute immer wieder mal gefragt, auch damals. Und für mich war das ganz normal. Ich habe am Morgen, als ich zum Haus bin, haben wir Tschüss gesagt und dann bin ich dort gegangen, bin Schüler gsi und dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt eine Extrawurst, dann ist dann ziemlich deutlich gewesen, dass ich keine Extrawurst hatte. Also die einzige Extrawurst, die ich hatte, ist, dass ich einmal meine Prüfungen selber korrigiert habe.
Aha.
Ja, einfach weil ich die Noten natürlich früher wissen wollte. Also ich habe das schon mit Erlebnis von meinem Vater, habe ich dann das gemacht. Und dann habe ich mal korrigiert. Und auch die von meinen Schulgespänen natürlich auch. Ja, ja. Und dann habe ich einmal geschaut, wer der Beste ist und so. Das hat mich dann schon interessiert.
Und da sind Sie gerecht gewesen? Oder in dem, wo man nicht mögen, so ja, komm, da machen wir einen Fehler.
Nein. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, also jetzt auch für mich zu beschissen und dann etwas nachzubessern. Jesus Gott. Also ich habe ja gewusst, also es ist einfach ein Zeichen, wie gut das man ist. Und wenn man dann beschisst, dann ist man ja nicht ehrlich und dann weiß man ja nicht, also weiß man ja, dass das nicht stimmt. Also das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Also das hätte es natürlich auch nicht gegeben, oder? Das ist ja klar. Aber also ich bin gern zu ihm in die Schule gegangen. Ich habe einen guten Lehrer gefunden. Ich bin nicht der Einzige, also auch ein guter Vater war, ist auch nicht der einzige Lehrer, nicht der Einzige, der gefunden hat, dass er ein guter Lehrer war. Ja.
Regina Acklin, Sie sind da zu Wädischwil in die Schule gegangen und Sie sind immer schon sehr gross gewesen. Und ich glaube, wenn Sie einmal gekommen sind, haben alle gemeint, das käme der Schulbesuch.
Ja, das ist effektiv mal passiert. Ich bin wirklich mit 12 eigentlich schon so gross gewesen, wie ich heute bin. Und das ist nicht immer ganz einfach gewesen. Weil, ja, mit denen, vor allem auch mit diesen kleinen Buben rundherum.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja. Als Mädchen ist ja das nicht so einfach, oder?
Nein, das ist nicht so einfach.
Bis man da einen findet, der ein
und zu unserer Zeit war das ja noch so im Trend, dass man ab und zu so einen Fetz gemacht hat. Heute ist das ja ein bisschen anders, aber dann hat man so, ja, die Situation gehabt, dass man dann da so riesig daherkommen ist. So habe ich mich dort dann empfunden. Und ja, nicht sehr attraktiv natürlich als Fetzpartnerin.
Ernst Höller, wie war das jetzt bei Ihnen zuhause, als Sie Ihren Eltern dann eröffnet haben? Ich bin schwul. Wie war die Reaktion auf das? Wie hat man das aufgenommen?
Ja, die haben es nicht so Freude gehabt, natürlich. Das war auch noch eine Zeit, wo es auch nicht so normal war, wie das heute war. Ich glaube, sie waren auch ein bisschen überfordert. Und wahrscheinlich haben sie auch Angst gehabt um sich selber. Es waren beides öffentliche Personen im Dorf. Und da kann man vorstellen, dass dann sie Angst gehabt haben und gedacht haben, ja, sie haben jetzt nicht recht, sie machen es nicht recht. Oder haben jetzt nicht recht gemacht mit mir. Ja, das war nicht einfach für sie.
Eure Hobbys, ich musste lachen, Volleyball und Jazzballett. Ich denke, das ist jetzt auch fast ein bisschen klischiert, oder? Das grosse Mädchen spielt Volleyball und der schwule Teenager macht Jazzballett. Haben das, also, das habt ihr ausgelesen?
Also auch nicht abgemacht.
Hat sich das einfach ergeben, Regina Acklin? Das war irgendwie wie klar gewesen, oder?
Ja, nein, ja.
Für jede Mannschaft ein Gewinn im Volleyball, oder?
Ja, klar. Ich bin einfach immer eine Ballsportlerin gewesen. Und irgendwann während der Ausbildungszeit, wo ich keinen Sport mehr hatte als Fach an der Schule, hatte ich einfach das Bedürfnis gehabt, um mich wieder ein bisschen zu bewegen. Weil ich immer ein Bewegungsmensch gewesen bin. Und dann habe ich gesehen, in Wädischwil gibt es einen Volleyballclub. Und jetzt könnte ich dort mal schauen. Und so ist das dann passiert. Und da bin ich zuerst mal gestartet in einer Mannschaft und als ich dort bei den Guten war, haben sie gefunden, komm, geh mal zu den nächsten Besseren. Und als ich dort war, haben sie gefunden, komm, geh mal zu den nächsten Besseren. Und das war lässig. Ja, also ich konnte natürlich dort viele Freundschaften knüpfen. Auch Freundschaften, die bis heute weitergehen. Wo ich denke, das ist ein schöner Nebeneffekt, weil das eben ein Teamsport ist. Ich spiele ja heute nicht mehr Volleyball. Ich habe dann Schwierigkeiten bekommen mit den Füßen. Und ist ja nicht viel besser. Heute spiele ich jetzt Tennis. hat natürlich auch praktische Seiten. Man braucht eigentlich nur jemanden, um abmachen können. Beim Volleyball ja, braucht man immer gerade ein paar. Und ja, so verändert sich das dann.
Und wie war das mit dem Jazzballett, Ernst Höller? Wie sind Sie da jetzt mal auf das gekommen?
Ja, ich habe einfach gerne mich bewegt. Aber nicht einfach mich so bewegen mit Rennen, sondern dem auch eine Form geben und eine schöne Form geben. Und Ballett ist natürlich etwas, wo man dann halt schaut, dass der Arm nicht so ist, sondern so und so weiter. Das ist mir dann wichtig gewesen. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Also ich habe drei, vier Jahre lang jede Woche, jeden Tag mindestens 3 Stunden das gemacht.
Was? Das ist ja wahnsinnig anstrengend.
In einer wahnsinnigen Leidenschaft. Mhm. Während der Lehre dann noch. Und irgendwie so mit 21 hat das
quasi von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und ich habe immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass mich das jetzt nicht mehr interessiert. Und dann immer wieder mal angefangen, aber es ist einfach nicht mehr gekommen. Nicht mehr gekommen. Und ich weiß nicht warum. Also vielleicht hat es ein bisschen mit der Oberflächlichkeit zu tun gehabt. Vielleicht hat es dort irgendwie, habe ich dort mehr noch in die Tiefe vom Leben gehen. Aber ich habe nicht gewusst, was da passiert. Ich habe mich einfach gewundert, dass mich das jetzt nicht mehr interessiert. Aber ich tue heute noch tanzen, normal, also so Standard und so, Latin. Mit meinem Partner gehen wir in den Tanzkurs und das ist ganz lässig.
Also er tanzt in dem Fall auch gern.
Ja, genau.
Das muss ja fast so sein, weil sonst wäre es ein bisschen...
Ja, gut, ja.
Regina Acklin, Sie sind seit ein paar Jahren im Vorstand von einem Altersheim hier in Wädischwil. Es heisst Wohnzentrum Fuhr, also das Alter hat man dort eigentlich schon ein bisschen rausgenommen. Sie sind dort Präsidentin von der Betriebskommission, Sie sind eigentlich für die ganze Infrastruktur, für die ganze Vertretung von dem Heim nach außen sind Sie eigentlich mit Ihren Kollegen zusammen verantwortlich. Mir ist aufgefallen, als ich Sie besuche, dass dort der Faktor Zeit in so einem Altersheim ganz eine andere Bedeutung hat als jetzt hier. Wie managen Sie das? Also man muss wirklich viel Zeit einrechnen, um dort herumzukommen.
Ich bin jetzt froh, dass Sie mich nicht gefragt haben wegen dem Tanzen. Das wäre jetzt gerade ein bisschen schwieriges Kapitel geworden. Also, da gebe ich lieber Antwort auf das. Das ist ein Teil dieser Aufgabe, die ich finde, das macht sie so wunderbar. Es ist für mich jedes Mal wie so ein Erden oder ein Landen, weil halt wirklich das Tempo mit diesen betagten Menschen ganz anders ist. Und in der Familie da ist oft ein relativ hektischer Alltag. Also da geht halt Post ab und da geht die Tür auf und die Tür zu und dann passiert wieder irgendetwas, was halt nicht so geplant gewesen wäre. Und dann muss man wieder schauen, wie man das löst. Und wenn ich da in die Fuhr komme, dann ja, spielt natürlich wirklich das eine Rolle, dass wenn ich dann mit dieser Hektik komme, dann werde ich schon gar nicht verstanden, was ich überhaupt rede oder was ich da will. Also muss ich nur schon von dem her eine Gelassenheit, sage ich jetzt mal, entwickeln, wenn ich dort im Haus bin, wo umgekehrt eben dann auch mir wieder gut tut.
Es ist eigentlich wie ein Umschalten. Also ich bin zum Beispiel beim Frühstücksraum. Ich stelle mir jetzt vor, wie das bei Ihnen daheim ist mit diesen Teenagern. Da stürzt jeden irgendwie einen Ofenmaltinen runter und ein Brötchen. Und dort hat eine ältere Dame hat sicher 5 Minuten in aller Sorgfalt an einem Brötchen gestrichen. Und sie hat erst die Butter dann nach diesen 5 Minuten schön verstrichen gehabt. Und das muss man ja wie irgendwie auf sich wirken lassen. Also da kann man ja nicht irgendwie... Das ist wie eine andere, es ist wie eine andere Zeit, wirklich.
Es ist so. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch könnten, das müsste man manchmal können, wie ein bisschen raustragen. Das ist etwas, wo wir zwischen ihnen vergessen. Dass man eben auch mal könnte, einen Gang zurückschalten und mal wirklich in dieser Gelassenheit da sich ein bisschen bewegen. Und ja, darum erlaube ich meinen Kindern zum Beispiel nicht, dass einfach nur schnell ein Brötchen runterdrücken und die Schokolade runterstürzen. Sondern ich sage, wenn wir am Tisch sitzen, dann widmen wir uns am Essen und dann geht es ums Essen und das machen wir in einer Ruhe und in einer Familienrunde.
Ich bin jetzt gerade noch in den Sinn wegen dem Tanzen, aber turnet wird natürlich bei Ihnen im Altersheim. Turnen. Das ist etwas, was man kann machen kann.
Es wird auch getanzt übrigens. Also, wir haben von Zeit zu Zeit Musik, die kommt. Also, es gibt ein Unterhaltungsprogramm monatlich. Und da hat es schon Personen dabei, die einfach ihr Leben lang auch gerne tanzen haben, die dann aufstehen und anfangen zu tanzen. Also, das ist, für das hat es Raum. Und turnen wird auch, das gehört zum Wochenprogramm dazu. Also da gibt es ein Programm, das läuft, das ein Angebot ist. Man muss dort nicht mitmachen, aber man kann. Ich sage immer, wenn ich dann einmal in dieser Situation bin, dann möchte ich das nicht, dann möchte ich dann einfach nur noch frei haben. Ich muss dann nichts mehr. Aber es hat viele Personen, die halt sagen, ich habe mein Leben lang das gemacht und ich möchte das gerne weitermachen und die machen das auch. Und es ist natürlich ein Aspekt auch vom Sozialen. Also ich glaube, das ist halt der grosse Vorteil oder der grosse Punkt, wo eine wichtige Rolle spielt. Man redet ja heute eben von ambulant, von stationär, dass man eigentlich müsste zu Hause bleiben.
Und sich quasi von der Spitex pflegen lassen.
Ganz genau, sich von der Spitex pflegen lassen. Aber man vergisst dabei, Spitex kann ja natürlich nicht so viele Stunden am Tag verbringen in einem Privathaushalt. Das sind punktuelle Kontakte. Und bei uns da in der Fuhr ist es schon so, dass man halt den ganzen Tag eigentlich, ich möchte fast sagen, ein bisschen gratis Sozialkontakt hat und kann auch an diesen Kontakt teilnehmen, wenn man will. Wenn man für sich sein will, kann man sich zurückziehen, dann geht man in sein Zimmer und ist dann für sich privat. Das ist etwas, wo wir sehr grossen Wert darauf legen, auf die Privatheit und Privatsphäre auch. Das ist etwas, wo auf eine Art eine Hürde ist für viele, um sich dann entschliessen, überhaupt in so eine Institution einzutreten. Es ist also die Angst, dann verliere ich meine Privatsphäre und muss da genau nach dem Programm, das vorgegeben ist, funktionieren. Am 8. Uhr muss ich beim Morgen sitzen und am 12. Uhr dann beim Mittag. Und das ist natürlich gar nicht so. Also man hat da grosse Anstrengungen unternommen in den letzten Jahren, dass man auch gleitend
zum Morgen essen
kann. Und eben kann ich sich im Tempo parat machen für den Tag und dann kann Gogo seinen Kaffee trinken und sein Brötchen essen, wenn man so weit ist. Die andere Hürde, und das sind zwei Hürden, also die Privatsphäre und die zweite Hürde, die halt einfach da ist, das ist von aussen. Das ist das schlechte Gewissen der Angehörigen, die immer das Gefühl haben, wenn wir unsere Mutter oder unseren Vater oder sonst Familienangehörigen da ins Altersheim bringen, dann müssen wir ein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die halt immer noch ganz fest in den Köpfen verankert sind, wo es schwierig machen, in so ein Haus zu kommen. Und ich erlebe einfach das Positive jetzt von dieser Situation, wie da Leute kommen, die jahrelang zu Hause sind, sehr einsam, keinen guten Rhythmus mehr gehabt im Alltag. Und dann kommen sie hier in die Fuhr und blühen richtig auf, weil sie einfach wieder in einem Rahmen rein sind, weil sie regelmässig die Mahlzeiten überkommen. Und das ist ein irrsinnig schöner Aspekt.
Wie erleben Sie denn manchmal den Umgang jetzt mit den Angehörigen? Also das kann ja auch noch unter Umständen recht diffizil sein. Also die haben jetzt eben einen Angehörigen bei Ihnen im Heim und finden aber vielleicht, ja, also der sollte sich jetzt auch wieder mal mehr strählen oder der sollte auch wieder mal rasieren und der ist das nicht. Und dann kommen die zu Ihnen und sagen, aber Sie, was läuft da? Wie machen Sie, wie gehen Sie mit dem um?
Also sie kommen ja nicht konkret zu mir. Also da gilt es ja klar zu trennen. Wir haben den operativen Teil, der genau sich natürlich in Kontakt mit den Angehörigen um das kümmert. Das ist die Zentrumsleitung und die Mitarbeitenden. Und das strategische Organ, wo ich dazugehöre, respektive die beiden Organe, die agieren mehr im Hintergrund. Und da geht es mehr darum, um auch gewisse Werte eben und Grenzen vorzugeben. Und das ist tatsächlich etwas, was wir gerade aktuell diskutiert haben. Wie geht man um damit, wenn ein Mensch sich entscheidet, am Ende vom Leben, ich schaue mir jetzt einfach nicht mehr. Das interessiert mich nicht mehr. Und das sind natürlich schwierige Situationen und glaube ich, Situationen, wo man nicht allen gerecht werden kann, dann im Familienrahmen inne, wenn halt dann die Kindsbedürfnisse haben, dass da mehr müsste gestrählt oder grasiert oder putzt oder was auch immer werden. Ja, dann muss man probieren, wirklich mit abwägen und schauen, dass halt eine Kompromisslösung gibt, die dann für beide Seiten gut ist. Aber auf jeden Fall nicht der Mensch, der eben das einfach nicht mehr will, in etwas hineinzwingen. Auf keinen Fall.
Das ist persönlich heute aus dem Theater Ticino in Wädischwil am Zürichsee. Meine beiden Gäste sind Regina Acklin im Vorstand von einem Altersheim hier im Dorf und der Ernst Hörler, reformierter Pfarrer und auch als Seelsorger tätig in diesem Altersheim. Ja. Wie erleben Sie das, Ernst Hörler, wenn Sie mit betagten Leuten über das Leben reden?
Ja, sehr bereichernd. Also es ist nicht immer gleich, aber ich rede mit den Leuten und versuche natürlich herauszuspüren, wie geht's ihnen, kann ich irgendetwas beitragen, ist irgendein ein spirituelles Bedürfnis da, vom Betten oder vom über das Leben reden. Und ich habe es schon öfter erlebt, oder eigentlich relativ häufig, dass, wenn ich dann wieder gegangen bin, denke, meine Güte, habe ich jetzt etwas überkommen für mich, für mein Leben. Also, dass die so quasi mir etwas geben. Und, also, das stimmt natürlich nicht, aber dass ich mich sehr bereichert fühle von Leuten, die ein Leben gelebt haben und die ich dann einmal frage, auch gelegentlich, wenn sie jetzt so am Ende vom, also am Ende vom Leben, also vom letzten Lebensabschnitt, was ist so wichtig, was finden sie eigentlich wichtig im Leben? Und das ist einmal hochspannend zu hören. Und finde ich eigentlich schade, dass man das nicht mehr einbringt in die Gesellschaft, weil da ist so viel Lebenserfahrung, dass die Leute nicht mehr das mitbekommen.
Was ist den meisten Leuten am wichtigsten jetzt? So?
Ja, jemand hat mir zum Beispiel mal gesagt, ja, die Ehrlichkeit oder auch natürlich die Liebe. Und dann ist das ein Anstoß, da können wir auch dann viel Sorgen und Probleme hinführen und dann können wir auch über das reden. Also, ja.
Die Seelsorge ist ja ein wichtiger Teil, ein Teil natürlich von Ihrer Arbeit. Ernst Höhler, Sie sind ja eigentlich nicht schnurstracks Pfarrer geworden, kann man sagen. Sie haben zuerst das KV gemacht und auf der Bank gearbeitet. Genau. Und haben dann die Matura auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und dann Theologie studiert. Genau. Was hat Sie in die Theologie dann geführt?
Ja, ich habe immer gewusst, dass es einen Gott gibt oder gibt, einfach, dass da irgendetwas ist. Und das hat mich immer fasziniert. Dass, einfach dem nachzugehen. Ich bin auch, glaube ich, ein gläubiger, also nicht glaube, es ist so, ich bin ein gläubiger Mensch. Und es hat mich einfach fasziniert, was, zum Schauen, was da ist. Und darum wollte ich das machen. Aber ich wollte nie Pfarrer werden, weil ich habe immer das Gefühl, ein Pfarrer muss immer etwas zeigen haben. Und zwar, da passiert etwas und dann muss er etwas zeigen haben. Und um Himmels Willen, was soll ich dann sagen? Ich weiß doch nicht, was ich sagen soll. Ich habe ja nicht so viel Lebenserfahrung. Ja, und habe das darum nicht wollen. Ich dachte, nein, Pfarrer nicht. Und habe aber gleich Theologie studiert, weil alles andere hat mich dann doch zu wenig interessiert.
Ja, und dann?
Und dann hat sich das Studium angezogen. Und was kann man machen, wenn man Theologie studiert? Da kann man ja eigentlich nur Pfarrer werden. Man kann auch zum Fernsehen gehen und irgendwelche religiösen Sendungen moderieren. Aber das macht man ja auch nicht das Leben lang. Und man kann natürlich Theologie-Professor werden, aber für das bin ich nicht geschickt genug. Das hat mich auch nicht interessiert. Und dann am Schluss, also gegen den Schluss, habe ich langsam Panik bekommen, weil ich weiß ja nicht, was ich dann sagen soll. Und es hat aber irgendwie wie nichts mehr anders gegeben. Das war dann einfach so wie ein Tunnel, gewesen, wo man einfach mal halt durch musste. Und irgend, ich weiß nicht genau, was es war. Es war am Samstagmorgen, irgendwie um 9 Uhr, der Flunteren oben, habe ich plötzlich mal das Gefühl gehabt, mal, warum eigentlich nicht? Und vorher ist mir wirklich nicht gut gegangen. Ziemlich lang nicht gut. Und von dem Moment an habe ich gedacht, ja, also wenn ich etwas muss sagen habe, dann werde ich dann das schon überkommen. Gesagt, überkommen, also so im Gefühl. Und so ist es. Seit 15 Jahren oder seit 16 Jahren bin ich jetzt Pfarrer und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich...
Sie haben immer etwas zu sagen.
Ja, ich glaube, ich bin nicht jemand, der dann viel schwätzt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es hat auch in ganz schwierigen Situationen habe ich dann etwas einigermaßen Vernünftiges und Hilfreiches können beitragen zu dieser Situation. Das ist ganz eine schöne Erfahrung, so quasi nicht selber müssen das produzieren, sondern mir das geben lassen. Und das finde ich so etwas Wunderschönes, auch bei wirklich schwierigen Abdankungen oder bei schwierigen Seelsorgegesprächen. Und ich dann einmal da sitze und denke, Ernst, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Und dann kommt es. Und dann ist das meistens hilfreich. Oder vielleicht ist es auch einfach so gesagt, aber dann kommt nachher etwas Hilfreiches. So. Und das finde ich, also das ist einfach, da fühle ich mich reich beschenkt, wirklich.
Regina Acklin, Sie haben Ausbildung gemacht an der Kunstgewerbeschule in Luzern. Heute arbeiten Sie aber nicht mehr auf diesem Beruf als Zeichnungs- und Werklehrerin. Aber mich dünkt, die Kunst findet gleich irgendwie immer einen Weg bei Ihnen noch in Ihren Alltag. Also, in der Stube bei Ihnen hat es ein riesiges Kunstobjekt. Es ist etwa 2 Meter hoch und es ist zusammengelegte Wäsche. Und es ist in der Mitte dieser zusammengelegten Wäsche hat es einen Stab. Es ist eine Art wie ein Spiess, oder wie könnte man das?
Ja, genau.
Ist das so ein bisschen das Tagessoll bei Ihnen?
Ja, es geht etwa in diese Richtung. Also, die Wäschmaschine ist sicher die wichtigste Maschine in unserem Betrieb.
Die muss laufen.
Also, da komme ich näher an Panik, wenn die Wäschmaschine nicht mehr geht. Das ist schon ein bisschen heikel, weil hinten dran die Wäsche die kommt. Oder? Aber ich muss jetzt sagen, was ich gelesen habe von mir selber, Lehrerin für bildnerisches Gestalten, ist mir fast ein bisschen fremd vorgekommen. weil eigentlich bin ich jetzt wirklich schon viele Jahre nicht mehr in diesem Beruf unterwegs. Und möchte das aber nicht missen. Also, das ist so, wie Sie sagen. Das ist tatsächlich in meinem Alltag sehr präsent. Ich habe einmal probiert, eine Weile lang neben der Familie noch ein Atelier zu haben und in diesem Atelier zu arbeiten. Und habe dann aber gemerkt, das ist etwas, wo einfach von der Energie her und von der Kraft her, das langt mir nicht. Ich kann nicht so intensiv an dieser Arbeit dran sein, wie ich gerne würde. Das ist für mich unbefriedigend. Und ich habe dann gemerkt, ich brauche eigentlich gar nicht so einen Raum, der das so definiert. Das kann auch auf andere Art und Weise stattfinden. Eben im Alltag nebenbei. Und das war eigentlich dann sehr ein befreiender Moment, wo ich das gemerkt habe. Das war immer so ein Stress. Oh ja, das Scheibenhotelier habe ich auch noch. Dort sollte ich auch mal noch hingehen. Sonst ist das ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht, um dort noch das Atelier zu unterhalten.
Entschuldigung.
Ja, bitte. Ich habe natürlich schon ein bisschen gehadert. Also, wo dann die zweiten Kinder auf die Welt gekommen sind, ist das eigentlich so ein Entscheid gewesen. Auch dort wieder ein Energieentscheid. Wie gehe ich da weiter? Kann ich das bewältigen? An der Arbeit sein und gleichzeitig mit diesen kleinen Kindern den Alltag bewältigen? Und da habe ich dann für mich selber entschieden, auch dort aus dem Gefühl heraus, ich glaube, ich schaffe das einfach nicht nebeneinander, dass ich mich wirklich auf die Familienarbeit konzentriere. Das ist mir dann zum Teil natürlich von der Frauenseite her auch ein bisschen zum Vorwurf gemacht worden, dass ich da der Frauenidee natürlich nicht dienlich bin. Aber für mich ist das dann wie die weniger entscheidende Ebene gewesen, als die mit meinen persönlichen Ressourcen so umzugehen, wie ich es eben kann bewältigen. Und die Zeit an der Kunstgewerbeschule war für mich natürlich in dem Sinn Lebensschule gewesen. Man lernt da ja nicht nur, wie tut man malen und wie tut man fotografieren und wie tut man etwas schön modellieren. Ich hatte übrigens dort zu tun mit grossen Künstlern, die spannende Werke gemacht haben, wo man unheimlich viel mitnehmen konnte. Ein Hospitantenjahr, das ich gemacht habe beim Hans Eigenherr, ein Luzerner Künstler, hat mich sehr geprägt. Und was ich aus dieser Zeit so mitgenommen habe, eben auch für den Familienalltag, auch wieder für die Arbeit, wo ich jetzt dran bin, da im Wohnzentrum Fuhr, das ist so Technik quasi, wie malen wir ein Bild. Da ist ja so die Idee, man macht zuerst einen schönen Hintergrund und dann, wenn der dann fertig ist, dann malt man etwas vorne drauf, etwas Schönes und dann vielleicht noch etwas rundherum. Und in dieser Ausbildung war natürlich klar, dass man, wenn man ein Bild malen, eben nicht kann, am einen Ecken anfangen und dann fertig machen und dann am anderen Ecken aufhören. Ein Bild entsteht eigentlich immer über alles hinein. Und das ist so meine Idee vom Leben, dass wir eben permanent dran sind, an diesem Bild, am Malen und immer wieder schauen, welches ist jetzt die Stelle, die mir noch nicht so gefällt und wo könnte ich jetzt da noch weitermachen. Und das hat mir sehr viel geholfen, immer wieder in meinen Entscheidungen, wie der Weg da weitergehen soll.
Ihr seid eigentlich beide Leute, die immer so ein bisschen, denke ich, dran sind und immer wieder Neues ausprobieren. Ernst Höhler, Sie haben zum Beispiel noch angefangen zu singen. Seit zwei Jahren nehmen Sie Gesangsunterricht.
Ja, mit grosser Freude. Und ich habe eine ganz tolle Lehrerin, ich habe immer das Gefühl, ich singe wahnsinnig gut, wenn ich bei ihr in der Stunde bin. Weil sie es so sagt und weil sie mir das so weitergibt. Also das ist sehr befreiend und auch es ist sehr schön. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Ja.
Und Sie, Regina Akrin, tun sich weiterbilden im Englisch, English Conversation. Für was ist das? Warum machen Sie das?
Ich habe auch mal Gesangsstunden genommen. Darum kann ich das jetzt so gut
nachvollziehen.
Ja, ganz genau. Ich habe gerade gedacht, das könnte doch ein anderes Projekt sein, wo wir miteinander
machen.
Ja. Ja, sicher. Das gibt auch etwas Neues. Ja, ich habe einfach das Gefühl, neben der Familie muss man auch den Kopf noch ein bisschen beschäftigen mit etwas anderem, mit etwas von außen. Also etwas, was ich immer gemacht habe, ist natürlich, und wenn es ganz chaotisch zu und her gegangen ist, ich habe mir einfach immer Zeit genommen, um noch einmal am Tag die Zeitung zu lesen. Und dazu gehört natürlich auch die englische Version, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach an etwas, wo ich so als kleines Feister nebenan bewältigen kann, möchte ich dran sein. Und das war dann die English Conversation Class mit sehr interessanten Frauen, wo ich mich da etwa zweimal im Monat getroffen habe. Ich bin im Moment gerade nicht aktiv, weil ich noch an einem anderen Projekt dran bin. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut getan. Einfach als Sicht auch von außen wieder zurückkommen in die Familie, mal frei nehmen. Und da konnte ich das natürlich auch einsetzen, weil im Zusammenhang mit der Arbeit von meinem Mann gibt es etwa die Anlässe, Essen, die auf Englisch stattfinden. Und ich habe gefunden, ja, das ist noch schön, wenn man da auch ein bisschen teilnehmen an dem Gespräch. Da muss man nicht einfach so wie der Blumenstrauß da nebendran sitzen. Und das war mir noch wichtig, dass ich da auch einen Beitrag leisten kann, auch für meinen Mann. Und ihn da unterstützen in dem, was er da machen ist.
Ihr Mann hat ja gesagt, er wünsche sich auf den 50. Geburtstag eine junge Frau. Und er hat eigentlich jetzt er hat eine Studentin bekommen, oder? Dabei wären wir nämlich noch bei ihrem Projekt.
Genau, das ist ja so. Also das ist natürlich nicht der Grund, warum ich das angefangen habe. Das ist natürlich der schöne Nebeneffekt, den wir hier haben. Aber das, ich denke, über 50-jährige Männer kennen das. Offensichtlich ist das so ein Wunsch, der kommt. Entweder eine jüngere Frau oder ein schnelles Auto.
Oder beides.
Oder beides, das ist noch besser, genau. Ja, ich habe vor einem Monat ein Studium angefangen an der Universität Zürich. Angewandte Ethik. Und natürlich aus dem Interesse aus, von meinem Engagement, das ich hier im Wohnzentrum fuhr. Und einfach, weil ich glaube, wir müssen die Thematik Hochhalterigkeit, wie du sie vorhin auch angesprochen hast, müssen wir ein bisschen von einer anderen Seite auch noch beleuchten. Wir schauen das nur immer an, auf der finanziellen Ebene und auf der medizinischen Ebene. Wie wollen wir umgehen mit Hochhalterigkeit? Und ich glaube einfach, die philosophisch-ethische Ebene ist gerade so eine wichtige, wenn nicht sogar noch ein bisschen wichtigere. Und von dem her bin ich da sehr motiviert ans Werk gegangen.
Ernst Schöller, Sie haben auch diverse Projekte. Eins ist der Pilgerweg.
Genau.
Also haben Sie, Sie haben schon 1000 Kilometer abgelaufen und jetzt ist, glaube ich, das Jahr wieder ein Stück auf dem Plan.
Ich war mal auf dem Camino Frances von der Pyrenäen auf Santiago 2010. Vor 2 Jahren bin ich von Sevilla auf Santiago gelaufen, das 1000 Kilometer, und jetzt in diesem September möchte ich von der französischen Grenze, alles der Nordküste entlang auf Santiago laufen. Und das ist etwas, so grossartig ist. Also das finde ich so etwas Schönes, Bereicherndes, unglaublich. Also ich habe jetzt vor anderthalb Jahren, als ich auf dem Weg war, bin ich von Sevilla darauf, einfach einen guten Monat lang laufen, mit mir sein, mit Gott sein, mit der Natur sein, ist etwas vom Unglaublichsten, was ich je erlebt habe in meinem ganzen Leben. Das ist wunderbar. Kann ich allen empfehlen.
Und am Abend ist man in einem schönen Hotel, haben Sie mir erzählt, mit einem frisch gestärkten Leintuch im Bett.
Ja, also normalerweise geht man ja in den Alberge, oder so. Und ich schlafe nicht so gerne mit fremden Leuten in einem Zimmer. Und dann habe ich so 2 von 3 Mal bin ich dann in ein Hotel, also schön, einfach ein kleines Hotel. Und habe dann können mit einem Leintuch schlafen. Und dann muss man ja so, dann muss man so zurückgehen. Dann hat es nicht, also einfach mit dem Essen und alles Mögliche, dass mich das, das Gefühl hatte, ich sei der glücklichste Mensch, dass ich jetzt in einem Bett schlafen mit einem Leintuch. Ja. Weil das die anderen jetzt nicht haben.
Und wo man nicht müssen selber waschen und glätten, würde wahrscheinlich Regina Ackin sagen, oder? Das ist natürlich der besondere Genuss.
Absolut.
Ja,
genau.
Also vielleicht wäre das auch noch etwas, vielleicht könnten Sie Regina Ackin auch noch begeistern für den Pilgerweg.
Ja.
Für alle eure gemeinsamen Projekte, die ihr jetzt schon habt.
Ja. Ja, das müssten wir dann noch ein bisschen rausschieben.
Ja. Sonst können wir dann schauen, wenn wir dann zusammen schwimmen und singen, dann können wir dann auch noch das besprechen miteinander. Oder?
Also ich würde sagen, der Sommer ist hoffentlich bald da, dass ihr wenigstens Schwimmen mal gemeinsam umsetzen könnt. Regina Ackin, Ernst Hörler, danke viel, viel mal, habt ihr uns aus eurem Leben erzählt. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Danke Ihnen allen, merci vielmals für die Aufmerksamkeit und ich wünsche allen ganz einen schönen Sonntag. Macht's gut.
Es war die Sendung persönlich und Gast bei der Anita Reichner ist seit Regina Ackling. Sie ist Lehrerin für bildnerisches Gestalten unter Ernst Hörler. Er ist reformierter Pfarrer. Und der, der zu einem grossen Teil verantwortlich war, dass ihr die Sendung überhaupt gehört habt, ist der, den man nicht hat gehört, unser Techniker vor Ort, der Marco Gemperli. Dann schnell einen aktuellen Blick auf die Strasse. SRF Verkehrsinfo von 10.52 Uhr in der Zentralschweiz. Achtung Tiere! Vorsicht auf der A2 Luzern-Gotthard. Zwischen Ersfeld und Amsteg in beiden Richtungen Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn. Nächste Woche kommt die Sendung persönlich aus Buchs im Kanton St. Gallen. Und zu Gast bei der Katharina Kilchenmann sind Maya Onken. Sie ist Autorin und Dozentin. Und der Martin O. Er ist Stimmkünstler. Heisst, er tritt ganz alleine auf, nur er und seine Stimme. Und wenn er auf der Bühne ist, dann kann das so tönen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.